Wir sind in Johannes Kapitel 12. Es geht um die Frage, wie kommt ein Mensch zum Glauben? Ich habe jetzt einiges gezeigt, dass Gott kam in diese Welt, um den Menschen Licht zu geben, damit die Menschen durch das Licht und durch die Wahrheit dann schlussendlich zum Glauben kommen. Es geschieht also ein Werben um den Menschen. Der Mensch, Gott stellt dem Menschen Dinge vor Augen und dann wartet Gott, wie der Mensch jetzt reagiert. Wird er aus dem Licht der Wahrheit weggehen oder wird er sich der Wahrheit stellen und dem Wort Raum geben oder nicht? Gott will also jedem Menschen die Augen öffnen. Gott will jedem Menschen die Augen für die Sünde, für die eigene Sünde öffnen. Das heißt, er will jeden Menschen von Sünde überführen. Aber damit ist noch nicht alles getan. Selbst wenn man sich von Sünde überführen lässt, ist man noch nicht gläubig. Dann will Gott nämlich auch die Augen öffnen über die Wahrheit über Christus. Nun, wenn der Mensch jetzt, nachdem Gott ihm alle Beweise gegeben hat, trotzdem Nein sagt, wie manche Pharisäer das taten, dann kommt eine Verblendung. Das gibt es. Dreimal in der Schrift wird Jesaja 6 im Neuen Testament zitiert. In Matthäus 13, in Johannes 12 und in Apostelgeschichte 28. Dreimal derselbe Text. Es ist der Verblendungstext, der Verstockungstext aus Jesaja 6, wo Gott zu Jesaja gesagt hat, sie können nicht, mit sehenden Augen werden sie nicht sehen, mit erhörenden Ohren werden sie nicht hören und sie werden also verblendet sein, sodass sie sich nicht bekehren. Aber bei wem tut Gott das? Matthäus 13, Johannes 12 und Apostelgeschichte 28. Bei welchen Leuten kommt die Verhärtung? Doch nicht einfach wahllos bei irgendwelchen Menschen, die Gott dazu bestimmt hat, dass sie verhärtet sein sollen. Niemals. Gott ist ein Gott der Liebe. Was waren das für Leute? Matthäus, nehmen wir Johannes 12, da sind wir ja gerade dabei. Johannes 12, Vers 37, so viele er nämlich vor ihnen getan hatte, sie glaubten nicht an ihn, damit das Wort des Propheten erfüllt werde, dass er sagte, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er offenbar geworden? Deswegen konnten sie nicht glauben. Warum nicht? Weil wiederum Jesaja sagte, er hat ihre Augen blind gemacht und ihr Herz hat er verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verständen und sie umkehrten und ich sie heilte. Solches sagte Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und über ihn redete er. Warum konnten diese Pharisäer ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr glauben? Weil Gott sie verhärtet hat. Warum hat Gott sie verhärtet? Nicht aus Willkür. Gott ist kein Willkürgott. Gott hat sie verhärtet, weil sie, nachdem sie so viele Gelegenheiten hatten, nicht glaubten. Vers 37. So viele Zeichen, nämlich er vor ihnen getan hatte, sie glaubten nicht. Deshalb kam die Verhärtung. Ab einem bestimmten Zeitpunkt sagt Gott, also gut, eigentlich könnte ich dich jetzt töten, aber ich mache es nicht. Ich verhärte dich und gebrauche dich für meine Zwecke. So hat das bei Pharao gemacht. Ab der 5. oder 6. Plage, ab der 5. Plage, glaube ich, war es, in 2. Mose 9, hat Gott zu Pharao gesagt, jetzt hätte ich dich getötet, aber ich mache es nicht. Ich habe dich leben lassen, gerade deshalb, damit ich an dir meine herrliche Macht erzeige. Und jetzt sollen die anderen sehen, wer ich bin. Jetzt wirst du ein Werkzeug in meiner Hand werden. Jetzt verhärte ich dich. Und ab dem Zeitpunkt lesen wir, Jahwe verhärtete das Herz des Pharao. Ab dieser 6. Plage. Gott will gerne jedem die Augen öffnen und er gibt Beweismittel, hier die Pharisäer, in Matthäus 13 dasselbe, das war eine ganz bestimmte Gruppe von Pharisäern, die dort angesprochen sind in Matthäus 13. In Matthäus 12 sagen sie, lästern sie gegen den Geist und sagen sie, Jesus ist vom Teufel und so weiter und die machen die Augen zu vor den großen Werken, die er getan hat. Sie lästern und dann macht Gott ihnen die Herzen zu und die Augen zu. Dann verklebt er ihre Augen, dass sie nicht sehen und verstopft ihre Ohren, dass sie nicht hören und sich nicht bekehren. Übrigens, wenn Gott sagt, dass er verhärtet, heißt das nicht notwendigerweise, dass er bis zum Lebensende verhärtet. Das hat er auch in dem Fall nicht getan. Obwohl Gott dann schlussendlich diesen Pharisäern die Verhärtung gegeben hat, gab es trotzdem Pharisäer, die glaubten. Nach Pfingsten kam die nächste Chance für ganz Jerusalem. Nachdem sie den Messias gekreuzigt hatten, kam die zweite Chance für die hohen Priester, für die Schriftgelehrten, für die führenden Sadduzäer und sonstigen Obersten des Volkes, kam zu Pfingsten die zweite Chance. Und das Evangelium ging hinaus nach Jerusalem. Überall, in jede Ecke von Jerusalem ging das Evangelium. Und jetzt war die Frage, wollt ihr jetzt nicht noch Buße tun? Da gab es Zeichen und Wunder nach Pfingsten. Viele Zeichen und Wunder in Jerusalem geschahen. Ein ganz offensichtliches Zeichen war die Heilung des Gelähmten an der schönen Tempelpforte. Und jetzt war nochmals die Frage, die gleichen Pharisäer waren nochmals vor die Frage gestellt, wollt ihr nicht doch noch annehmen, den Messias? Sie sagten, nein. Und was war dann? Nun, einige kamen zum Glauben, ja, aber die Großteil sagte nein. Und was war dann? Sie hielten ihre Ohren zu und stürmten auf den Stephanus, stießen ihn hinaus und steinigten ihn zu Tode. Und Saulus war auch dabei. Der hatte Wohlgefallen an seinem Tode. Verhärtung. Jetzt geschah die Verhärtung. Nachdem Gott so lange gewartet hatte in Jerusalem, verhärtete die Jerusalemer oberste Schicht. Aber das heißt nicht, dass sie irreversibel war. Das heißt nicht, dass sie nicht rückgängig gemacht werden konnte, diese Verhärtung. Wieso? Weil im Falle von Saulus gab es noch einmal die Chance, obwohl Gott sie schon verhärtet hatte. Saulus hatte noch einmal die Chance und Saulus nutzte die Chance. Zu Saulus kommen wir hoffentlich noch in diesen Tagen, können wir noch darüber etwas sagen. Gott verblendet die Menschen, wir lesen weiter. Vers 42, gleichwohl glaubten tatsächlich auch von den Obersten viele an ihn, wegen der Pharisäer jedoch bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge getan würden, denn sie liebten die Ehre der Menschen mehr als die Ehre Gottes. Jesus rief laut und sagte, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich schickte. Wer mich sieht, sieht den, der mich schickte. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, wozu? Damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Dunkelheit bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, dann richte ich ihn nicht, denn ich kam nicht, dass ich die Welt richte, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat seinen Richter. Das Wort, das ich redete, das wird ihn richten am letzten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selber geredet. Der Herr Jesus macht hier klar, Gott will, dass die Menschen Licht bekommen. Gott will, dass sie glauben. Wer glaubt, der wird nicht in der Dunkelheit bleiben. Und wer nicht glaubt, macht sich schuldig, nachdem er so viel gesehen hat. Nochmals Vers 47, wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, dann hat er schon seinen Richter. Was ist der Richter? Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten. Das heißt, der Herr Jesus verweist diese Menschen auf die Zukunft, auf den Tag des Gerichtes und dann wird das Wort Jesu ihn richten. Das Wort, das ich redete, wird ihn richten am letzten Tage, denn ich redete nicht von mir selber. Soweit. Die Verblendung ist nicht irreversibel bis zum Tode. Es ist nicht so, dass ein Mensch, wenn er mal verhärtet ist, bis zum Tod verhärtet bleiben muss. Das steht nicht in der Schrift. Das ist eine Annahme von manchen Leuten. Das steht aber nicht da. Es gibt immer wieder die Chance für den Menschen. Bei Saulus hat sie genutzt. Und einige von den Pharisäern kamen zum Glauben übrigens. Einige von den verhärteten Pharisäern kamen in Apostelgeschichte 5 oder in Apostelgeschichte zum Glauben. Jedenfalls von der oberen Schicht lesen wir, dass einige zum Glauben kamen. Das waren jetzt in Kapitel 5, glaube ich, heißt es die Priester, von den Priestern. Aber sie gehörten auch zur oberen Schicht dazu. Apostelgeschichte 5, Vers Jedenfalls heißt es dort in Kapitel 5, einige von den Priestern wurden dem Glauben gehorsam, fügten sich. Nun, ich kann Ihnen später die Stelle noch geben. Jetzt zu der Frage, ja, wie ist das jetzt? Wie ist das jetzt, wenn ein Mensch die Wiedergeburt erst bekommt zu Pfingsten? Was ist mit den Leuten, die vor Pfingsten gläubig wurden? Was ist mit den Leuten, die vor Pfingsten die Kraft Gottes erlebten? Einer hat die Frage gestellt, was ist mit David? Der hat ja auch in der Kraft Gottes den Bären getötet. Was ist mit Simson? Der Geist kam über ihn und er tötete dann auch den Löwen. Das war ja in der Kraft des Geistes Gottes, oder? Steht ja geschrieben. Waren diese Menschen nicht doch wiedergeboren im Alten Testament? Nein, sie waren nicht wiedergeboren. Simson war nicht wiedergeboren. Der Heilige Geist kam auf ihm und hat ihm geholfen, kam über ihn. In einigen Menschen war er sogar drinnen, wie in David. Der Heilige Geist konnte in den Menschen hineinkommen, aber wiedergeboren war er nicht. Wieso nicht? Lassen Sie mich das erklären. Die Wiedergeburt ist eine Geburt für eine neue Schöpfung. Und die neue Schöpfung gab es im Alten Testament noch nicht. Die neue Schöpfung gibt es erst durch die Auferstehung Jesu Christi. Die neue Schöpfung ist das, was Christus schuf durch seine Auferstehung. Er selber ist der Erstling und er ist heraus aus dem Totenreich hinein in eine neue Schöpfung. Sagen Sie nicht einfach, er ist nur in den Himmel gegangen. Es ist mehr. Der Herr Jesus hat durch seine Auferstehung etwas geschaffen, was Neues. Und dieses Neue, was er geschaffen hat, ist das himmlische Königreich, dass er aufrichtete eine neue Schöpfung, und wenn jemand in Christus ist, dann gehört er zu dieser neuen Schöpfung, Geschwister. Lesen wir die Stelle. 2. Korinther 5. 2. Korinther 5, Vers 17. Da heißt es, und das müssen Sie mit mir ganz genau lesen, ich bitte Sie. Somit, wenn einer in Christus ist, ist er neue Schöpfung. Vielleicht steht es bei Ihnen nicht so im Text, aber ich habe jetzt den griechischen Text ganz wortwörtlich übersetzt. Und wenn jemand hier ist, der Griechisch kann, der wird mir beipflichten. Noch einmal. Wenn einer in Christus ist, dann ist er neue Schöpfung. Sie sagen, da fehlt doch ein Artikel. Ist eine neue Schöpfung? Nein, es fehlt kein Artikel. Im Griechischen fehlt der Artikel. Was heißt das? Ist jemand in Christus, ist er neue Schöpfung. Was heißt das? Das ist eine Wesensbezeichnung. Der Deutsche, seien Sie dankbar, dass Sie Deutsch sind. Die deutsche Sprache ist eine äußerst exakte Sprache, genauso wie die griechische Sprache. Und man kann etwas so exakt wie im Griechischen auch im Deutschen ausdrücken, indem man den Artikel weglässt. Das ist eine Wesensbezeichnung. Wenn jemand in Christus ist, ist er dem Wesen nach neue Schöpfung. Das heißt, er gehört zu und er ist Teil derselben. Er ist Teil der neuen Schöpfung. Er gehört zur neuen Schöpfung. Warum? Weil Christus die neue Schöpfung ist und niemand anderer. Es wird immer so sein, Nur Christus ist die neue Schöpfung. Nur er allein. Und wenn jemand in Christus hineinkommt, dann ist er deshalb neue Schöpfung, weil er in Christus drinnen ist und Christus die neue Schöpfung ist. Die Bibel lehrt, dass das Heil in Christus ist, in ihm drinnen. Er ist der Anfang. Er steht über allem und alles besteht in Christus. Das Neue, das er geschaffen hat, besteht auch in Christus. Das heißt, ein Mensch muss in Christus hineinkommen. Und wenn er in Christus drinnen ist, dann ist er Teil der neuen Schöpfung. Darf ich Ihnen ein Beispiel sagen? Wir haben ein anderes Beispiel im Neuen Testament. Da geht es um den Leib Christi. 1. Korinther 12, Vers 27. Schauen Sie mal, was bei Ihnen steht in der Bibel. 1. Korinther 12, Vers 27. Auch da ist es nötig, ganz genau zu übersetzen. Da spricht der Apostel Paulus vom Leib, vom Körper des Menschen und er macht ein Bild, zeigt, wie der körperliche Leib, so ist es auch mit der Gemeinde. Ein Haupt und viele Glieder und so weiter. Und dann sagt er in der Zusammenfassung, in der Anwendung, in Vers 27 folgendes. Ihr seid aber Leib des Christus. Nicht ihr seid der Leib Christi, nicht ihr seid ein Leib Christi, sondern ihr seid Leib Christi, ohne Artikel. Wieso? Die Korinther sind nicht der Leib Christi. Wieso? Es gibt noch mehrere Leute, die zum Leib Christi gehören. Sie sind nur ein Teil davon. Sie sind auch nicht ein Leib Christi, als ob es viele Leiber Christi gäbe. Nein, die Korinther sind nicht ein Leib Christi. Es ist nicht so, ein Leib Christi ist hier und ein Leib Christi ist da in der Schweiz bei uns und in Zürich ist ein Leib Christi. Nein, es gibt nicht viele Leiber Christi, es gibt nur einen Leib Christi. Deshalb ist die einzige richtige Übersetzung, heißt, ihr aber seid Leib Christi. Das ist eine Wesensbezeichnung. Ihr seid dem Wesen nach Leib Christi, das heißt, ihr gehört zum Leib Christi. Genau gleich wie in 2. Korinther 5, Vers 17. Eine Wesensbezeichnung. Vielleicht sagen Sie, das ist mir zu hoch. Es ist nicht so kompliziert. Sie denken sich einfach, Sie sind ein Teil der neuen Schöpfung, so wie Sie ein Teil des Leibes Christi sind. Dann haben Sie es schon verstanden. Wenn also jemand in Christus ist, dann gehört er zur neuen Schöpfung. Die neue Schöpfung ist nämlich Christus. Und da muss man rein. Simson war da nicht drinnen und David auch nicht. Wieso nicht? Weil der Herr Jesus zu dem Zeitpunkt nicht auferstanden war. Konnte er gar nicht drinnen sein. Deshalb ist die Rede von einer Wiedergeburt vor Pfingsten ist unmöglich. Geht nicht. Nicht mal Petrus war in Christus vor Pfingsten. Aber er war bei Christus. Er war in der Nähe von Christus. Aber in Christus drinnen war er erst seit Pfingsten. Sobald der Geist kam, wurden die gesamte Jüngerschaft in Christus hineinversetzt und das Leben Jesu Christi pulsierte in ihnen. Und wenn ein Mensch heute zum Glauben kommt, liebe Geschwister, was geschieht, wenn ein Mensch heute zum Glauben kommt? Das ist herrlich. Man tut Buße vor dem Herrn. Ob sie das zu Hause tun oder mit einem Prediger tun oder wenn sie echt Buße tun und glauben, dann nimmt Gott den Heiligen Geist und versetzt in sie hinein den Heiligen Geist. Und dadurch werden sie jetzt ein Teil von Christus. Sie werden in Christus versetzt. Sie sagen, ja, aber ich sehe es gar nicht. Sie brauchen nichts sehen. Es gibt keine Naturenverwandlung bei der Bekehrung. Es gibt eine neue Natur hinein. Und die nur, wissen Sie, wer die neue Natur ist, die hineinkommt? Klar wissen Sie es. Mittlerweile wissen Sie es. Christus. Die neue Natur, die in sie hineinkommt, ist der Heilige Geist, das ist der Geist Christi. Also Christus kommt in sie hinein. Und dieser Geist Christi, der in sie hineinkommt, macht sie jetzt zu einem Teil der neuen Schöpfung. Und zwar in einem einzigen Augenblick geschieht das. Es ist kein Prozess. In dem Moment, wo der Heilige Geist in sie hineinkommt, versetzt Gott sie in Christus. Das ist Tatsache. Es gibt keine Naturenverwandlung bei der Wiedergeburt. Bitte, bitte machen Sie das nicht und suchen Sie, nachdem Sie wiedergeboren sind, suchen Sie bei sich herum, wo die neue Natur ist. Sie werden sie nicht finden. Warum? Sie bleiben Sie Ihr ganzes Leben lang und ich kann es bei mir beweisen. Ich, Thomas Jettel, bin derselbe Thomas Jettel, wie der ich war vor der Wiedergeburt. Ich bin nämlich zu allen Sünden fähig heute, wie damals, bevor ich mich bekehrt habe. Da war ich, zu beiden Zeiten war ich zu allen Sünden fähig, die man nur machen kann. Das ist Tatsache. Ich brauche nicht an mir zu suchen, wo ist denn das Neue? Wissen Sie, was das Neue ist? Das Neue ist der Heilige Geist. Das Neue ist der Christus. Und der ist nicht in meinem Fleisch. In meinem Fleisch wohnt nichts Gutes und wird nie was Gutes wohnen. Aber der Christus, der hat jetzt mich verbunden mit sich. Und durch die Verbindung mit ihm bin ich die neue Schöpfung, die neue Kreatur. Aber ich bin ein Teil der neuen Kreatur. Ich bin nicht die ganze neue Kreatur. Die neue Kreatur ist eine Welt. Und ich bin nicht eine Welt, aber ich bin Teil dieser neuen Welt. Also das ganze Gerede von einer Naturenverwandlung bei der Bekehrung ist unrichtig, ist nicht schriftgemäß. Der Mensch bleibt, was er ist. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch und bleibt Fleisch. Was vom Geist geboren ist, ist Geist. So, und jetzt ist die Frage, was ist denn vom Geist geboren? Was ist vom Geist geboren? Nur Christus. Nur der Christus ist vom Geist geboren. Und wenn dieser Geist, dieses Christus, mit meinem Geist sich vereinigt, das heißt, wenn er in mich kommt, dann bin ich Teil von diesem Christus. Aber solange ich auf dieser Welt lebe, bin ich für jede Sünde fähig. Und ich muss auch lernen, mich selbst zu verleugnen, genauso wie das muss ich mein ganzes Leben lang tun, vom ersten Tag der Bekehrung bis zum Tod. Und würde ich einfach mich gehen lassen und würde ich nach meinen Fleischeslüsten leben und einfach nur alles laufen lassen, bin ich fähig für alle Sünden, die man nur machen kann. Jetzt hat mir jemand gesagt, ja, aber haben wir nicht bei der Wiedergeburt die göttliche Natur bekommen? Sage ich, wo steht denn das geschrieben? Dann sagt er, ja, im 2. Petrus 1, Vers 4. Jetzt lesen wir gemeinsam noch 2. Petrus 1, Vers 4. Was steht da wirklich? 2. Petrus 1, Vers 4. Ich lese von Vers 3, demgemäß, wie seine göttliche Kraft uns alles das gegeben hat, was zum Leben und zur rechten Ehrfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns rief, durch seine Herrlichkeit und sein lobenswertes Wesen. Vers 4, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur würdet, nachdem ihr der Verdorbenheit in der Welt entflohen waret, einer Verdorbenheit in Lust. Was steht jetzt genau in dem Text? Schauen Sie mal, was sagt denn dieser Text? Sagt der Text wirklich, dass wir bei der Wiedergeburt eine neue göttliche Natur bekommen haben? Schauen Sie jetzt selber hinein. Er hat uns die größten und kostbaren Verheißungen gegeben, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur würdet. Was sagt das? Was heißt das? Damit ihr Teilhaber der göttlichen Natur würdet. Der Zusammenhang macht es auch klar. Tugenden. Vers 5. Gerade aus diesem Grunde bringt euren Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, das lobenswerte Wesen. In der Tugend die Kenntnis, in der Kenntnis die Selbstbeherrschung und so weiter und so weiter. Worum geht es denn hier? Es geht hier um das Annehmen eines Charakters Gottes. Wenn Petrus hier von einer Natur spricht, spricht er von einer fortschreitenden Sache, progressiven Sache. Er sagt, durch diese Verheißungen, die er euch gegeben hat, solltet ihr, das ist das Ziel, solltet ihr teilhaftig werden seines göttlichen Charakters. Wenn er hier Natur sagt, meint er die Gottesnatur in dem moralischen Charakter. Das heißt, die Tugend Gottes, die Liebe Gottes, der Friede Gottes, die Geduld Christi, die Sanftmut Christi, alle diese Dinge sollten jetzt sich mehr und mehr und mehr im Leben erweisen. Und da kann man was dazu tun, indem man Ja sagt. Ja, Herr, ich möchte, dass deine Geduld sich in meinem Leben so auswirkt, dass ich mehr und mehr etwas sichtbar wird von deiner Geduld in meinem Leben. Aber das heißt doch nicht, dass wir deshalb jetzt wir selber jetzt die göttliche Natur wären. Das sind wir nicht. Wir sind die fleischliche Natur, mit der wir alles Mögliche sündigen können. Wenn wir aber nach dem Geist wandeln, dann werden wir die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Das ist nämlich der Schlüssel. Galater 5, Vers 16. Wenn ihr durch den Geist wandelt und lebt, dann werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, was ist dann? Dann werdet ihr sterben müssen. Römer 8, Vers 13. Römer 8, Vers 12. So sind wir also Schuldner nicht, um nach dem Fleisch zu leben, sondern nach dem Geist. Wir können durch den Geist die Handlungen des Leibes töten und dadurch töten wir die böse Leidenschaft, die böse Lust, den Zorn, die Ungeduld und so weiter. Das töten wir dann mit der Hilfe des Heiligen Geistes, durch den Geist. Das ist unser Charakter. Das hat mit unserem praktischen Leben zu tun. Aber unsere Natur, unsere Fleischesnatur, bleibt Fleischesnatur. Das heißt, durch die Wiedergeburt wird nichts neu in mir, dem Thomas, sondern es kommt der Herr Jesus Christus in den Thomas hinein und wohnt jetzt da drinnen. Und mein Ziel ist es, dass etwas von der Art dieses Herrn Jesus Christus zum Ausdruck kommt. Da kann ich aber was beitragen. Wenn ich nach dem Geist wandle, wird das mehr und mehr zum Ausdruck kommen. Wenn ich nach dem Fleisch wandle, nicht. Das bedeutet, Wiedergeburt ist nicht eine Naturenverwandlung. Wiedergeburt ist, dass der Heilige Geist einzieht in mein Leben und macht mich zu einem Kind Gottes. Das ist Wiedergeburt. Jetzt bin ich Kind Gottes. Er ist mein Vater. Warum? Weil der Geist des Sohnes in mir Platz genommen hat. Und der ruft jetzt, der Geist des Sohnes ruft jetzt zu dem Vater, Papa, lieber Vater. Versteht ihr? Nicht Naturenverwandlung. Warum bleibe ich so lange bei dem Thema? Weil diese Lehre hat eine große negative Auswirkung auf das Heiligungsleben der Christen. Wenn man nämlich meint, es gäbe eine Naturenverwandlung, wird jeder Christ verzweifeln. Warum? Weil er feststellt, es ist gar nicht so. Wenn er ehrlich ist, es ist nicht so. Mich zieht es immer noch zum Bösen. Stimmt's? Ja, stimmt. Also was muss ich tun? Im Geist wandeln, die Kraft des Geistes in Anspruch nehmen, ihn vor Augen halten, in ihm meine Freude haben, mich interessieren für seine Welt, nicht für die Welt der Lust des Fleisches. Das macht viel aus für das Heiligungsleben und es macht auch für die Heilslehre etwas aus. Deshalb kam nämlich die Lehre auf, wegen diesem Gedanken, kam die Lehre auf, wenn einer einmal wiedergeboren ist, kann er nie mehr sterben. Was kann nicht sterben? Frage. Wer in mir kann nicht sterben? Der Christus, der reingekommen ist, der kann nicht sterben. Und wenn der Herr Jesus gesagt hat, Johannes 11, Vers 24, 25, wenn der Herr Jesus darüber gesprochen hat, wollte er genau auf das hin. Lesen wir den Vers. Johannes 11, Vers 24 und 25. Martha sagt zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Bitte beachten Sie, bitte schauen Sie ganz genau in den Text. Wer ist das Leben? Der Gläubige? Ist der Gläubige das Leben? Nein, der Christus ist das Leben. Also, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der, der an mich glaubt, wird leben. Frage, warum denn? Warum wird der, der an Christus glaubt, leben? Weil sich seine Natur verwandelt? Nein, weil Christus das Leben in ihn hineinkommt. Deshalb, weil der Christus das Leben ist. Wenn jemand den Sohn hat, der hat das Leben. Und wenn jemand den Sohn nicht hat, hat er das Leben nicht. Weil er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur er, nie wir. Weiter. Der, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er sterben sollte. Warum? Weil der Christus in uns lebt. Der Körper stirbt, aber unser Geist wurde mit seinem Geist verbunden. Und deshalb, weil wir jetzt mit ihm verbunden sind, leben wir. Nicht, weil wir besonders gut sind oder weil sich was verwandelt hat in uns. Nein, nur wegen der Verbindung mit dem Christus. Weiter. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Warum? Der Körper stirbt, aber warum sterbe ich nicht? Weil der Christus nicht stirbt, deshalb sterbe ich nicht. Der, der mein Leben ist, heißt nicht Thomas, sondern der heißt Jesus Christus. Der ist mein Leben, der stirbt nicht. Es wäre also falsch zu denken, der Thomas, der wiedergeboren ist, der kann nicht mehr sterben. Der Thomas, der stirbt die ganze Zeit oder der könnte alles Mögliche tun. Ja? Der könnte jede Sünde tun, die man sich nur vorstellen kann. Der Christus, der sündigt nicht. Jetzt sagt jemand, ja und wie ist es dann mit der Stelle in 1. Johannes 3, Vers 9? Da steht doch der Gläubige, der sündigt nicht, oder? Schauen wir uns die Stelle noch an und dann gebe ich sie frei. 1. Johannes 3, Vers 9. Vers 8, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, weil der Teufel von Anfang an sündigt. Hierzu wurde der Sohn Gottes geoffenbart, damit er die Werke des Teufels auflöse. Jeder aus Gott Geborene tut nicht Sünde. Was meinte der Apostel Johannes? Meinte der Apostel Johannes tatsächlich, wenn einer wiedergeboren ist, dann tut er nie mehr sündigen? Dann würden wir alle sagen, wir sind nicht wiedergeboren. Kein einziger, weil wir schon mal gesündigt haben. Das kann das nicht meinen. Da muss man jetzt wissen, Johannes malt schwarz-weiß. Das Thema im Johannesbrief ist nämlich die Frage, wie kann man erkennen, wer ist wiedergeboren und wer ist draußen? Wer ist ein Kind Gottes und wer ist ein Kind des Teufels? Und er sagt, die Sache ist ganz einfach. Wer gerecht lebt, ist ein Kind Gottes und wer ungerecht lebt, ist ein Kind des Teufels. So einfach, sagt Johannes, ist das. Wer in der Sünde lebt, ist ein Kind des Teufels und wer nicht in der Sünde lebt und an Christus glaubt, ist ein Kind Gottes. Er malt schwarz-weiß. Er sagt, der aus Gott Geborene tut nicht Sünde, das heißt, lebt nicht in Sünde. Das Wort im Griechischen ist ein Präsens, das heißt eine Gegenwartsform. Er tut nicht Sünde, er lebt nicht darin. Ja, das heißt, es geht um ein fortwährendes Leben. Sein Leben ist nicht gekennzeichnet vom Sündetun. Ein Gläubiger, dem widerstrebt es, Sünde zu tun, der kriegt nämlich ein schlechtes Gewissen. Und dann bringt es eine Sünde vor Gott. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vereinigt uns und vergibt uns von jeder Untugend. Hat er gerade vorher gesagt. Johannes ist nicht so, dass er in Kapitel 3 vergisst, was er in Kapitel 1 gesagt hat. In Kapitel 1 macht er klar, dass ein Gläubiger noch sündigen kann. Aber er lebt nicht in Sünde. Und wenn jetzt einer kommt und er lebt in Sünde und er sagt, er ist gläubig, der ist noch immer in der Finsternis. Der ist noch immer draußen. Auch wenn er sich Bruder nennt. Ja. Und wenn er jemanden Bruder hasst, dann ist er selber gar kein Bruder. Den sogenannten Bruder hasst er, aber er selber ist nicht der Bruder. Den richtigen Bruder hasst er, aber er selber ist nicht der richtige Bruder. Verstehen Sie? Er selber beweist, dass er noch draußen ist. Ja, soweit für heute. Sind jetzt Fragen? Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Wenn Sie jetzt noch eine Frage, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, ein neuer Prediger und ein bisschen ungewohnte Situation, aber falls Sie jetzt eine Frage haben, Sie können sie also gerne stellen oder Sie notieren sich das auf ein Blatt und geben Sie mir das dann später. Das ist auch gut. Mir geht es darum, dass Sie, wir wollen ja ehrlich sein. Wir wollen offen sein und wir wollen nicht mogeln. Das heißt, wir wollen nicht irgendwo, damit wir eine Theologie halten, an der Bibel so vorbei uns schlängeln. Das wollen wir nicht. Wir wollen uns jedem Bibelvers stellen. Wir wollen, dass alles wirklich aus der Bibel kommt und nicht irgendwie unsere eigene Theologie ist, die wir zurechtzimmern. Also, sind Fragen?
Also ich habe auch noch eine Frage, und zwar in Johannes 6, der Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater, der mich gesandt hat, zieht, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wie ist dieser Vers zu verstehen?
Ich mache jetzt nur die Kurzantwort, weil eigentlich habe ich mir das Kapitel 6 noch aufbehalten für später. Weil das ist ja ein besonderes, aber ich gebe jetzt die Kurzantwort und wir können morgen das dann noch ein bisschen länger behandeln. Um vom Vater zum Sohn gezogen zu werden, muss man sich beim Vater aufhalten. Das heißt, es können nur solche sein, die schon beim Vater sind. Der Herr Jesus redet hier zu seinen Gegnern. Ja? Die Gegner, die nicht anerkennen wollen, dass Jesus Christus vom Vater gekommen ist. Und das ganze Kapitel handelt um diese Frage, bin ich jetzt vom Vater gekommen oder nicht? Und was ist der rechte Heilsweg? Sie behaupteten, die Feinde, die Gegner, behaupteten, wir haben Mose und das ist der Weg zu Gott. Mose, wir gehen zum Vater und wir brauchen dich nicht und deine Lehre. Und er sagt, ich rede doch gar nicht von mir selber. Wenn ihr meine Worte hört, hört ihr den Vater. Und wisst ihr, was der Vater sagt? Der Vater zieht euch zum Sohn. Aber da muss man zuerst zum Sohn gekommen sein und zum Vater gekommen sein und wirklich auch gerettet werden wollen. Der Vater zieht die, die gerettet werden wollen, zieht er zum Sohn hin. Wer ist das? Die, die mit sich selber aufrichtig sind. Lesen wir Johannes 6, Vers 45. Darauf antwortete Jesus und sagte zu ihnen, murret nicht, Vers 45, es ist geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wie zieht der Vater? Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Die, die am Ziel gekommen sind, oder? Die zu Christus gekommen sind, wurden von Gott belehrt zum Sohn hin. Der Heilsweg ist der Sohnesweg. Und der Vater sagt, nicht zu mir, da zum Sohn. Und er zieht die Leute, er unterweist sie. Ja? Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Er zieht sie dorthin und sagt, dort ist der Weg des Heils, Christus. Vers 45. Es ist geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder also, der vom Vater hörte und lernte, kommt zu mir. Jetzt haben wir es. Um vom Vater zum Sohn gezogen zu werden, muss man vorher zum Vater kommen, hören und lernen. Man muss belehrbar sein vom Vater, von der Stimme des Vaters. Und die Stimme des Vaters sagt, geh zum Sohn. Also der Vater zieht zum Sohn hin. Nicht, wie ich das oft gehört habe, nicht, da beten Christen, sagen, oh Gott, bitte zieh ihn zu dir. Das ist nicht das Thema, liebe Geschwister. Da geht es nicht um, dass Gott Leute zu sich zieht. Überhaupt nicht. Es geht darum, dass Leute, die wirklich gerettet werden wollen, unterwiesen werden, Christus ist der Weg, nicht ich. Gott, der Vater, sagt, Christus ist der Weg. Gib keinen anderen Weg. Und jeder, der angekommen ist, wird einer sein, der von Gott gelehrt ist. Wer also vom Vater hörte und lernte, der kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, der von Gott ist, der hat den Vater gesehen, also der Messias. Wahrlich, ich sage euch, der, der an mich glaubt, hat ewiges Leben. Der Vater lehrt, wer an Christus glaubt, hat ewiges Leben und gar kein anderer Weg. Darum geht's. Morgen dann noch mehr, über Johannes 6.
Ich habe da zwei Fragen. Erste Frage, was gibt es da Unterschied zwischen Verkündigung und Predigung? Und zweite Frage, Sie haben gesagt, dass David hat nicht Christi Geist, sondern Gottes Geist oder so. Aber die Heilige Schrift sagt uns, dass Gott und
Christi Geist
Christi gleich sind. Und in Kolosser steht ja auch geschrieben, dass er erst geboren ist vor alle Kreatur. Diese zwei Fragen bitte.
Also, erste Frage, kein Unterschied zwischen Predigt und Verkündigung. Das griechische Wort ist dasselbe. Zweite Frage, Sie haben recht. Der Geist Christi ist der Geist Gottes, ist der Heilige Geist. Was ich meinte, war nicht, dass David nicht den Geist Christi hatte. Das meinte ich nicht. Was ich meinte, war, dass David nicht in Christus war. Das konnte er nicht. Warum? Weil Christus noch nicht auferstanden war zu dem Zeitpunkt, als David lebte. David konnte gar nicht in Christus sein. Wenn er nicht in Christus sein konnte, konnte er nicht Teil der neuen Schöpfung sein. Folgedessen konnte er nicht wiedergeboren sein. Nur so viel. Die Leute haben den Heiligen Geist gehabt, zeitweilig. Und die haben die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Und der Heilige Geist hat ihnen geholfen und hat ihnen Weisheit gegeben. Aber wiedergeboren waren sie nicht. Das Heil hatten sie nicht. Sie hatten zwar Rechtfertigung, sie hatten Vergebung. Sie hatten aber nicht das Leben. Das Leben Christi, das fehlte ihnen. Das bekommen sie in dem Moment, wie Paulus sagt, oder wie der Hebräer-Schreiber sagt, Hebräer 11, Vers 40, sie werden nicht ohne uns vollendet. Da, zu dem Zeitpunkt, wo dieses stattfindet, ja, die Vollendung, da ist auch das Leben. Auch für jene aus dem alten Bund, aus dem Alten Testament. Also, ja, mehr kann man eigentlich nicht sagen. Das kann deshalb keine Wiedergeburt geben, weil Christus noch nicht auferstanden ist. Er ist der Erste der Kreatur, weil er alles geschaffen hat, das ist klar. Kolosser 1, er hat das Sichtbare geschaffen, aber er hat auch die neue Welt geschaffen. Und die neue Welt, die schuf er als der Erstgeborene aus den Toten, der Anfang dieser neuen Schöpfung. Deshalb heißt es auch in Offenbarung 3, Vers 14, er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Nicht nur wegen der Schöpfung, wegen der irdischen Schöpfung. Er ist der Erste, er ist der Schöpfer. Er selber ist der Schöpfer der irdischen Schöpfung. Ja? Er ist aber auch der Erstling der Entschlafenen und damit der Erstling dieser neuen Welt. Deshalb kann nur der, der in Christus ist, Teil der neuen Schöpfung sein. Wenn jemand nicht in Christus ist, gehört er nicht zur neuen Schöpfung. Und David war nicht in Christus, folgedessen gehörte er nicht zur neuen Schöpfung, folgedessen war er nicht wiedergeboren. Geht nicht. Das ist Heilsgeschichte. Wir sprechen hier von Heilsgeschichte. Und weil er noch in dem Alten Testament war, konnte er nicht Teil der neutestamentlichen Heilsgeschichte sein, der neutestamentlichen Welt Christi, der neuen Welt. Ab 9 Morgen haben wir noch Zeit. Morgen Nachmittag möchte ich über Erwählung und Vorherbestimmung. Und dann geht es über morgen Abend geht es um für die Jugend. Vielleicht können Erwachsene auch dabei sein. Morgen Abend geht es um Römer 9 und Römer 8. Und am Sonntag dann wollen wir noch die Frage des Abfalls und der Heilssicherheit machen.